HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt sie Lothar Bauer-Ochse herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute in der Spannung zwischen Fest und Entsetzen. Juden in aller Welt haben in den vergangenen Tagen das Neujahrsfest gefeiert, Rosh Hashanah. Und das in einer Zeit eskalierender Gewalt im Nahen Osten, einer Zeit aber auch des wachsenden Hasses und der zunehmenden Gewalt gegenüber Juden hierzulande. Trotzdem bleibt die Hoffnung und der Segenswunsch. Möge es ein friedlicheres, ein gesegnetes Jahr werden. Shana Tova. Der Jahrestag des Hamas-Überfalls und die Versuche, der Spirale der Gewalt etwas entgegenzusetzen, spiegeln sich auch in den Themen dieser Sendung. Kunstvoll, heilig und heilsam. Die Berliner Gemeinde Kahal Adas Yisrael hat eine neue Tora-Rolle bekommen im Gedenken an die Opfer des Hamas-Überfalls. Polin, ein sicherer Ort. Das Jüdische Museum in Warschau besteht seit 10 Jahren und der Spirale der Gewalt etwas entgegensetzen. In Berlin teilen sich jüdische und muslimische Künstlerinnen und Künstler ein Atelier. Im zweiten Teil der Sendung beschäftigt sich auch Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der Situation der Juden hierzulande, ein Jahr nach dem 7. Oktober. Ein Tag, der ein Jahr zurückliegt, aber der nicht vergangen ist, sagt Daniel Neumann. Zu unserem ersten Beitrag. Die jüdischen Kulturtage in Berlin haben in diesem Jahr ein durchaus besonderes öffentliches Zeichen für jüdisches Leben gesetzt. Eine neue Tora-Rolle wurde vollendet. Die Tora ist der erste Teil der Bibel und enthält die 5 Bücher Mose. Die neue Tora-Rolle wurde feierlich der jungen Berliner Gemeinde Kahal Adas Yisrael übergeben. Sie ist den Opfern des Hamas-Terrorüberfalls gewidmet. Die Gemeinde wiederum ist im vergangenen Jahr selbst Opfer geworden der zunehmenden Gewalt gegen Juden.
Zwei Dutzend orthodoxe Juden tanzen im Kreis um einen bärtigen Mann, der ein Torabuch in den Händen hält. Sie singen lauthals David, König Israels, er lebt noch. Und feiern zum Abschluss der jüdischen Kulturtage Berlin die Fertigstellung einer neuen Torarolle. Avi Tubiana hat als Intendant der jüdischen Kulturtage in Berlin den Standort Bebelplatz ganz bewusst ausgesucht.
Was ist unsere DNA der Kultur? Es ist das Alte Testament. Was ist das Alte Testament? Es ist die Tora-Rolle. Und die Idee war natürlich am Bebelplatz, wo damals Bücher verbrannt worden sind, von jüdischen Autoren, kommunistischen Autoren, gerade an dem Ort die Kultur, das ist ja quasi unsere Kultur, von dort aus wieder entstehen zu lassen.
Denn auf dem ehemaligen Berliner Opernplatz verbrannten Nationalsozialisten am 10. Mai 1933 rund 20.000 Bücher unliebsamer Autoren, vor allem jüdischer. Zum Beispiel von Walter Benjamin, Alfred Döblin, Albert Einstein, Leon Feuchtwanger und Sigmund Freud. Solche Bücherverbrennungen fanden parallel an 19 weiteren Standorten statt, auch auf dem Frankfurter Römerberg, in Kassel, Gießen und Offenbach. Für Tora-Schreiber Misha Forner die Jerusalmi ist die Vollendung einer Tora-Rolle ausgerechnet hier eine Mission, denn diese wird den knapp 1200 Israelis gewidmet, die beim Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 ermordet wurden.
Was mich an diesem Buch sehr bewegt, ist, dass die letzten Buchstaben an einem Ort geschrieben werden, wo die Nazis Bücher verbrannt hatten, bevor sie Juden verbrannten. Einschließlich meine Verwandten aus Ungarn, die in Auschwitz verbrannt wurden. Die Großmutter meiner Frau war KZ-Überlebende und auch meine Frau leidet deswegen an Albträumen. Durch den Festakt sagen wir, wir sind noch hier und ihnen gelang es nicht, uns auszurotten, auch im letzten Jahr nicht. Weil ich die jüdische Geschichte kenne, bin ich fest davon überzeugt, dass wir diese schwere Zeit überwinden werden, so wie die Juden nach der Shoah.
Das Schreiben der Tora-Rolle hat ein knappes Jahr gedauert. Die 79.980 Wörter wurden von einem israelischen Toraschreiber kunstvoll mit Gänsekiel und reiner Tinte auf das Pergament aufgebracht. Micha Forner, die Jerusalmi, schrieb nur die letzten 10 Buchstaben. Die Namen der Opfer des 7. Oktober durften allerdings nicht in die Tora-Rolle eingetragen werden, erklärt Intendant Avi Dubiana.
Sonst wäre diese Tora-Rolle nicht koscher. Den Tora-Mantel zum Beispiel haben wir alle Kibbutzim hinten drauf nähen lassen. Auf der Parochet quasi, so heißt das, steht auch nochmal für alle Opfer von dem 7. Oktober nochmal drauf.
Gemeint ist damit der Vorhang vor dem Toraschrein in der Synagoge. Anschließend wurde die neue Tora-Rolle mit einem festlichen Umzug in die Synagoge Beit Zion in der Berliner Brunnenstraße gebracht. Dort versammelt sich die junge jüdische Gemeinde Kahal Adas Israel. Die Gemeinde war selbst Opfer antisemitischer Angriffe. Am 18. Oktober des vergangenen Jahres wurden 2 Anschläge auf das jüdische Gemeindezentrum versucht, die im Zusammenhang mit dem Krieg in Gaza standen.
Wir sind noch hier. Die junge Berliner Gemeinde Kahal Adas Yisrael hat eine neue Tora-Rolle erhalten, im Gedenken an die Opfer des Hamas-Terrorüberfalls vom 7. Oktober. Igal Avidan war für uns dabei. Es ist eine der meistbesuchten Kultureinrichtungen Warschaus, das Museum der Geschichte der polnischen Juden. Vor genau 10 Jahren, im Oktober 2014, wurde das Museum feierlich eröffnet. Genau dort, wo sich früher das jüdische Viertel und später das Warschauer Ghetto befanden. Das Jubiläum des Polin, wie das Museum offiziell heißt, wird in diesem Monat groß gefeiert mit einer Sonderausstellung, Konzerten und vielen weiteren Veranstaltungen. Patricia Werner hat sich durch das Museum führen lassen.
Unsere Mission ist, ich führe Sie jetzt 1000 Jahre in die Vergangenheit und wir laufen dann zusammen bis in die Gegenwart zurück und ich bin Ihr Begleiter.
So begrüßt Michael Leiserowitz die Besucherinnen und Besucher seit nunmehr 10 Jahren. Er gehört zu den ersten Tourguides des Museums. Leiserowitz ist deutsch-israelischer Herkunft und legt Wert darauf, nicht nur der Dauerausstellung seine Aufmerksamkeit zu widmen. Mit dem Finger zeigt er auf den Platz direkt vor dem Polin. Dort erinnert das imposante Mahnmal aus schwarzem Granit an die im Holocaust getöteten Juden Warschaus. Das Museum bildet in mehrfacher Hinsicht einen Kontrast dazu. Farblich mit seiner hellen Fassade aus Glas und Kupfer und inhaltlich mit seiner neuen Herangehensweise.
Wir sind ein Museum der Zitate. Wir wollen die Leute, über die wir reden, selber reden lassen. Das heißt, wir haben hier lauter Zitate, wo Menschen uns etwas sagen.
Diese persönliche, auf den einzelnen Menschen heruntergebrochene Sichtweise, die Besucher einnehmen, zeigt offensichtlich Wirkung. Die Kanadierin Michaela, die mit ihrer Schwester angereist ist, fasst ihre Eindrücke so zusammen.
Man sieht die historische Entwicklung von Anfang an. Man geht Schritt für Schritt durch die Ausstellung und folgt der Zeitachse. Dabei werden die sozialen und politischen Aspekte exakt eingefangen und auf den Punkt gebracht. Wir kennen das zwar aus Büchern, dem Fernsehen und Filmen, aber hier ist es anders. Der Gedanke, dass das alles tatsächlich passiert ist, wird hier verstärkt. Das waren echte Menschen. Es ist kein Film oder eine Fernsehshow.
Tourguide Leiserowitz weiß um die emotionale Stärke der rund 4000 Quadratmeter mit den interaktiven Installationen, Fotografien und Originaldokumenten. Was ihn jedoch immer wieder erstaunt, ist, wie wenig die Besucher über die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg wissen. Seit dem späten Mittelalter waren Juden aus Mitteleuropa nach Osten geflohen, weil sie, etwa während der Pestepidemie, verfolgt und zu Sündenböcken gemacht wurden. Einer Legende nach machten sich viele Juden auf, in der Hoffnung, einen neuen Lebensort zu finden, als Folgendes passierte.
Da fiel ein Zettel vom Himmel, da stand drauf, geht nach Polen. Da haben sie den Zettel genommen und sind immer weiter Richtung Osten gelaufen, bis sie in ein Land kamen, wo es ganz viele Wälder gab. Sie hörten diese Stimmen. Polin, Polin, Polin. Polin heißt auf Hebräisch, hier könnt ihr übernachten. Po Talunu, ja. Und das ist die Bedeutung für Polen im Hebräischen.
Im damaligen Königreich Polen-Litauen waren Juden weitgehend sicher. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges machten sie 10% der Bevölkerung aus. 90% von ihnen, rund 3 Millionen Menschen, wurden während der deutschen Besatzung in Polen ermordet. Hinter diesen enormen Zahlen verbergen sich ebenso viele Einzelschicksale, auf die Paula Sawicka, Vorsitzende des Polnischen Verbandes gegen Antisemitismus, hinweist.
Das Museum ist insofern wegweisend und wichtig, als dass es den Warschauern, den Polen und internationalen Besuchern aufzeigt, dass bis zum Zweiten Weltkrieg in Polen sehr viele Juden lebten. Der Zweite Weltkrieg war eine Zäsur. Wichtig ist, dass wir die Vergangenheit nie vergessen und auch nicht die Menschen, die hier lebten, die Erinnerung an das, was sie uns weitergegeben haben, ihre Kultur, das ist ganz wichtig.
Genau das ist die Botschaft des Museums der Geschichte der polnischen Juden. Der Tod spielt zu oft eine bedeutende Rolle. Hier im jüdischen Herzen von Warschau geht es um das Leben.
Die Ausstellung lässt die Menschen ihrer Zeit selbst zu Wort kommen. Seit 10 Jahren gibt es in Warschau das Jüdische Museum Polin. Patricia Werne stellte es uns vor. Die vergangenen 12 Monate bedeuten für viele Juden einen massiven Einschnitt. Der brutale Terrorüberfall der Hamas, der Krieg im Gaza und in diesen Tagen die erneute Eskalation der Gewalt im Nahen Osten beschäftigen und beunruhigen viele. Und der wachsende Hass und die zunehmende Gewalt gegen Juden hierzulande sorgen für extreme Verunsicherung. Vielfach ziehen sich Juden aus dem öffentlichen Leben zurück. Andere versuchen, der Spirale der Gewalt etwas entgegenzusetzen. Offenheit, Austausch, Verständnis. Das Laboratory for Jewish Culture in Berlin bringt seit 3 Jahren jüdische Kunstschaffende zusammen. In diesem Jahr hat man sich mit der Deutschen Islamakademie zusammengetan, auch um zu zeigen, dass Kunst helfen kann, Dialog und Empathie zu ermöglichen.
Nein, Sänger sind es nicht, die an einem Montagabend im Berliner Künstlerhaus Bethanien beisammensitzen und gemeinsam aus der Tora singen. Die 14 Männer und Frauen sind Stipendiaten des jüdisch-muslimischen Künstlerprogramms Maraye. Da ist etwa der Lyriker Osman Zakaria Keskin-Kilic, die Videokünstlerin Alona Rode, die Malerin Jasmin Amal oder der Fotograf Benjamin Reich. Rabbiner Dekel Peretz, Initiator des Programms, lässt den Blick schweifen.
Die Kulturschaffenden, die in diesem Projekt reingekommen sind, haben sich beworben nach dem 7. Oktober und nach dem furchtbaren Krieg, der seitdem bis heute noch läuft. Und sie haben sich in diese dunkle Zeit gesagt, wir möchten sprechen, wir möchten mit anderen Künstlern und Kulturschaffenden arbeiten, weil sie das für sich brauchen und wollen für ihr eigenes Wohlbefinden, für ihre eigene Heilung. Ist ein bisschen zu viel vielleicht für die Situation, wo wir jetzt gerade sind, in dem der Krieg noch herrscht, wo jeder Tag neue Wunden gerissen werden. Aber sie wollen die durch das Gespräch zueinander finden und zu sich finden.
Seit 6 Monaten teilen sich die Stipendiatinnen und Stipendiaten dafür ein gemeinsames Atelier in Berlin-Kreuzberg. Neben der täglichen Arbeit an ihren individuellen Werken kommen sie hier zu wöchentlichen Austausch- und Diskussionsrunden über religiöse Texte aus Tora und Koran zusammen. Dabei ist es längst nicht nur die gemeinsame Textkultur ihrer Religionen, die sie verbindet, sondern auch ihr Selbstverständnis als Künstlerinnen und Künstler, ihre Zugehörigkeit zu einer Minderheit in Deutschland, ihr biografischer Bezug zum Nahen Osten.
Darum ging es insbesondere in dieser Zeit, wo vor allem über Juden und über Muslimen gesprochen wird und nicht wirklich mit Juden und mit Muslimen, dass dieses Programm eine Art Spiegel wird. Spiegel für die deutsche Gesellschaft, aber auch Spiegel voreinander, für Juden, über Muslimen, über sich selbst und damit eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Diskussion über diese Minderheiten.
Und so geht es in den wöchentlichen Austauschrunden auch um weit mehr als um das Rezitieren und Besprechen religiöser Texte. Der aktuelle gesellschaftliche Diskurs, der Krieg in Gaza, die Erinnerungen an den 7. Oktober, all das sei allgegenwärtig, so Lyriker Osman Zakaria Keskin-Kilic.
Dieser Raum, in dem wir uns begegnen, oder dieser künstlerische Raum, der ist nicht isoliert. Also wir sind alle verwickelt in all diese Phänomene. Und ich merke, es gibt eine große Bereitschaft und ein Interesse auch unter allen Teilnehmenden, sich diesen Fragen zu stellen und die auch einfließen zu lassen in den Raum. Alles andere wäre sehr, sehr künstlich.
Sichtbar wird das auch an den teilweise noch unfertigen Werken, die die Künstlerinnen und Künstler an diesem Abend ausstellen und besprechen. In einer Ecke hängen große Landkarten von der Decke, flattern leicht in der Herbstbrise, die durch das offene Fenster hereinkommt. Es sind Karten des israelischen Militärs. angefertigt kurz vor dem Sechstagekrieg, mit dem Israel offiziell zur Besatzungsmacht wurde. Die Künstlerin Ella Poniesowski-Bergelson hat sie auf einem Berliner Flohmarkt entdeckt, in lange Streifen zerschnitten und neu zusammengesetzt.
Since those maps are no longer relevant and they were only relevant for a very short time, I basically took them out.
Da diese Karten nicht mehr gültig sind und überhaupt nur für eine sehr kurze Zeit gültig waren, habe ich sie sozusagen noch unlesbarer gemacht und habe sie ineinander verwoben. Auf diese Art machen die abgebildeten Grenzen keinen Sinn mehr.
Noch weniger Sinn als ohnehin schon, würden manche am Tisch an dieser Stelle vielleicht sagen. Und hier, an diesem Ort, darf man so etwas. Denn Offenheit und Dialogbereitschaft galten neben dem Selbstverständnis als jüdische oder muslimische Person als Grundkriterien für eine erfolgreiche Bewerbung für das Programm Marajeh. Einige der 14 Stipendiaten bezeichnen sich selbst als praktizierend, andere leben ihre Religion nicht im Alltag, verstehen sie aber als selbstverständlichen Teil ihrer Identität. Einen Teil, auf den sie von anderen sogar häufig reduziert werden. Auch Malerin Yasmin Amal, Tochter marokkanischer Einwanderer, kennt dieses Phänomen. Die Ausschreibung für das Programm Marajeh habe sie dennoch direkt angesprochen, so die 31-Jährige.
Das hat auch einen Lernprozess für mich, auch einfach generell meine Religion besser zu verstehen, wo ich herkomme und wie ich meine Religion verstehe, wie ich das wiederum übersetze und wiederum, wie ich eine andere Religion verstehe. Vorurteile in mir selbst zu entdecken, neu zu reflektieren, offen ansprechen zu können in einem safer space, also in einem sicheren Raum. Und einfach über einen wirklich gesunden Dialog Identitäten über Religion, über Kulturen einfach zu verstehen, das war besonders wichtig und deswegen hatte ich mich auch beworben.
Ein Verstehen, das, so glaubt etwa Stipendiatin Elona Rode, nicht zufällig gerade in Berlin besonders gut gelingen kann.
One of the things I discovered after I came here.
Eine Sache, die ich entdeckt habe, nachdem ich hierher gekommen bin, war, dass ich hier wirklich meine Nachbarn treffen kann. Ich bin im Norden Israels sehr nah an der libanesischen Grenze aufgewachsen und ich habe trotzdem nie eine libanesische Person kennengelernt. Aber hier treffe ich sie. Es gibt auch einen Libanesen hier in der Gruppe und wenn wir uns unterhalten, fühlt es sich an, als ob wir uns schon immer kennen. Kulturell sind wir uns so nah, das ist unglaublich. Natürlich kann man nicht sagen, Deutschland ist ein neutraler Ort, aber es ist ein guter Ort für so etwas.
Wenn Kunst Brücken schlägt zu Dialog und Empathie, in Berlin teilen sich jüdische und muslimische Künstler ein Atelier, Luise Sammann berichtete.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Auch ihn treibt die Erinnerung an den 7. Oktober des vergangenen Jahres um.
Der 7. Oktober 2023 liegt gut ein Jahr zurück. Doch er ist nicht vergangen. Und vielleicht wird er auch nie mehr vergehen. Am 7. Oktober 2023 erlebte Israel einen Albtraum und mit ihm Juden in aller Welt. Ein Massaker, bei dem an einem einzigen Tag die größte Zahl von Juden seit dem Holocaust ermordet wurde. Es war ein Pogrom, ausgeführt in genozidaler Absicht, um so viele Juden abzuschlachten wie nur möglich. Brutal, blutig, mörderisch. Während tausende Raketen auf Israel abgefeuert wurden, überfiel die palästinensische Terrororganisation Hamas den Süden Israels. Flankiert von palästinensischen Zivilisten drangen tausende Hamas-Schergen zu Lande und aus der Luft in die Orte, Dörfer und Kibbuzim Israels ein und mordeten, folterten, schändeten und vergewaltigten. Wahllos und erbarmungslos. Gleich ob Kinder, Frauen oder Männer. Gleich ob jung oder alt, gleich ob schlafend oder auf einem Musikfestival in den Sonnenaufgang tanzend. An diesem Tag, am 7. Oktober 2023, wurden beinahe 1200 Juden ermordet. Mehr als 5000 wurden zum Teil schwer verletzt und über 240 wurden nach Gaza verschleppt. Es ist und bleibt unvorstellbar. Die Brutalität, die Menschenverachtung, die Monstrosität. So sehr man sich bemüht, So wenig scheint unser Wortschatz auszureichen, um das Geschehene zu beschreiben. Es ist eine Dimension, die rational kaum begreifbar ist, die mit dem Verstand kaum erfassbar ist. Jedenfalls für mitfühlende, zivilisierte Menschen. Die Hamas, ihre Anhänger und nicht wenige palästinensische Zivilisten, die an dem Massaker mitgewirkt haben, sahen das ganz anders. Sie waren in Ekstase, durchdrungen von freudiger Erregung, beseelt von der Möglichkeit, so viele Juden wie möglich ermorden zu können. Weswegen sie ihre Taten nicht nur mit GoPro-Kameras aufnahmen und live und in Farbe in alle Welt streamten, sondern die Ermordungen, Verstümmelungen und Vergewaltigungen auch mit den Handys der Opfer aufnahmen und an ihre Angehörigen schickten, um sie mit den Schändungen ihrer Liebsten zu quälen. Der ganze Wahnsinn wird in einem aufgezeichneten Telefonat zwischen einem Terroristen und seinen Eltern in Gaza deutlich. Am Telefon berichtet der Mann aufgeregt davon, dass er gerade in einem israelischen Dorf sei und 10 Juden mit seinen eigenen Händen umgebracht habe. Der irritierte Vater braucht eine Weile, bis er versteht, was sein Sohn ihm immer wieder aufgeregt durchs Telefon zuruft. »Öffne dein WhatsApp und du wirst sehen, wie viele ich umgebracht habe. Schau dir an, wie viele ich mit meinen eigenen Händen getötet habe. Dein Sohn hat 10 Juden getötet.« Immer und immer ruft er, dass er in Israel ist und dass er Juden getötet hat. 10 Juden mit seinen eigenen Händen. Und immer wieder fordert er seinen Vater auf, sich die Videos anzusehen, in denen er seine Morde aufgenommen hat. Der Vater ruft begeistert, dass Allah ihn beschützen möge, bevor die Mutter des Mörders ans Telefon kommt und ihren Sohn für seine Taten segnet. Allahu Akbar, o mein Sohn, Allah segne dich. Die Begeisterung des Sohnes und die Freude der Familie, der Segen und der Dank dafür, dass der eigene Spross 10 Juden ermordet hat, ist kaum auszuhalten und spiegelt doch nur die grausame Realität einer Gesellschaft, die über Jahrzehnte im Hass auf Juden gewachsen ist. Der 7. Oktober war allerdings nicht nur für Israel ein Albtraum, sondern eröffnete weltweit die Schleusen für alten und neuen Judenhass. Die Leichen der ermordeten Israelis waren noch nicht kalt, da brach vielerorts schon ausgelassener Jubel wegen der sogenannten Hamas-Operation aus. In Australien formierten sich erste Demonstrationen, auf denen »Gas the Jews« skandiert wurde, »Vergaß die Juden«. In europäischen Großstädten gingen die Menschen auf die Straße, um die Hamas-Taten zu feiern. Und auch in Berlin feierte man den Terror und verteilte dabei Süßigkeiten an Kinder. Tote Juden sind schließlich ein Grund zu feiern, oder etwa nicht? Seither und spätestens seitdem die Israelis begonnen haben, sich militärisch zu verteidigen und in Gaza Jagd auf die Hamas-Terroristen aus der Luft und am Boden zu machen, geriet vieles aus den Fugen. Und der Judenhass erreichte auch in Deutschland bisher nicht gekannte Dimensionen. Jedenfalls, wenn man die Nachkriegsgeschichte betrachtet. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sprach in diesem Zusammenhang jüngst von einem Tsunami des Judenhasses. Denn gut die Hälfte der rund 5000 judenfeindlichen Straftaten des letzten Jahres wurde nach dem 7. Oktober begangen. Was dabei immer wieder betont werden muss, weil es im judenfeindlichen Getöse sonst schnell untergeht, der Hass zielt nicht nur auf Israel. Er zielt nicht nur auf die israelische Politik oder die militärischen Maßnahmen, sondern er zielt auf Juden. Die Synagoge in Berlin, auf die ein Brandanschlag verübt wurde, ist kein Außenposten Israels. Die Juden, deren Wohnungen mit Davidsternen markiert wurden, sind keine israelischen Spione. Die jüdischen Kinder, die in Schulen Ausgrenzung, Beleidigungen und Angriffe erfahren, sind keine israelischen Soldaten. Die jüdischen Fußballer, die für den Sportverein Maccabi auflaufen, sind keine fünfte Kolonne Israels. Die jüdischen Studenten, denen deutsche Universitäten keine sicheren Räume mehr bieten können oder wollen, sind keine radikalen Siedler. Und doch werden sie alle zum Ziel, unterschiedslos. Denn in der Logik des Hasses sind Israelis gleich Zionisten gleich Juden. Raum für Differenzierung bleibt da kaum, weswegen sie beleidigt, ausgegrenzt, eingeschüchtert und angegriffen werden. Nur nebenbei, selbst wenn alle Juden auf diesem Planeten die glühendsten Verfechter Israels wären, was sie nicht sind, und selbst wenn alle die Politik der Regierung Netanjahu unterstützen würden, was nicht alle tun, und selbst wenn alle die militärischen Maßnahmen Israels gutheißen würden, was nicht alle machen, gäbe es niemandem, wirklich niemandem das Recht, sie deswegen anzugreifen, sie zu beleidigen, zu bedrohen oder zu attackieren. Stimmt? Stimmt. Und doch passiert dies immer und immer wieder. Ein paar Beispiele gefällig? Die Jüdische Allgemeine Zeitung lassen sich viele Abonnenten inzwischen nur noch in neutralen Umschlägen liefern. Denn weder die Postboten noch die Nachbarn sollen wissen, welche Zeitung man da liest. Und die eigenen Namen, die auf einen jüdischen Hintergrund hindeuten, werden bei Taxi- oder Lieferdiensten sicherheitshalber geändert, sofern sie zu jüdisch klingen. Klingt das übertrieben? Paranoid? Mag sein, aber die Wirklichkeit ist ein guter Lehrmeister. In München wurde ein Mitarbeiter der jüdischen Gemeinde von dem Lieferanten einer bekannten Supermarktkette mit einem Gürtel attackiert und geschlagen. In Frankfurt wurden Mitarbeiter einer jüdischen Einrichtung bei der Übergabe eines Leihwagens von dem Fahrer beleidigt und bedroht, als diesem klar wurde, dass der Wagen von Juden gebucht wurde. Einer unserer Rabbiner bekommt immer wieder verbale Freundlichkeiten zu hören. Verdammte Juden, ihr sollt verflucht sein, Heil Adolf und manches mehr. Wenn er mit seinen Kindern unterwegs ist, hat er stets einen Schlagstock dabei. Man weiß ja nie, wofür es gut ist. Nach einem Vortrag über Antisemitismus in Hamburg wurde die Frau des Referenten auf dem Weg aus dem Saal erst beleidigt, dann angegriffen und schließlich krankenhausreif geschlagen. Die Angreiferin war ebenfalls eine Frau und die Verletzte gar nicht jüdisch. Aber was spielt das schon für eine Rolle? Und vor dem Privathaus eines jüdischen Gemeindevorsitzenden aus Hessen wurde erst letzte Woche Scheißjuden und Schlimmeres gebrüllt. Der 7. Oktober liegt gut ein Jahr zurück. Doch er ist nicht vorbei. Er wirkt fort. Auch hier. Denn er hat den judenfeindlichen Geist wieder aus der Flasche befreit, hat ihn genährt und entfesselt. Nun sucht er sich seinen Weg, pflügt durch die jüdische Welt. Und wenn es nicht gelingt, ihn einzudämmen, ihn aufzuhalten und ihn wieder in seine Flasche zurückzusperren, dann werden nicht nur wir Juden den Preis dafür bezahlen. Denn der Hass, der mit den Juden beginnt, endet nicht mit den Juden. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Schabbat. Shabbat Shalom.
Der 7. Oktober des vergangenen Jahres, ein Tag, der nicht vergeht. Welche Folgen dieser Tag für jüdische Menschen hierzulande hat, das beschrieb uns Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache in der monatlichen Sendung Jüdische Welt. Sie finden den Podcast der Ansprache bei uns im Netz bei hr2.de und da gibt es auch die ganze Sendung zum Nachhören. Hier in hr2 Kultur geht es jetzt weiter mit einer weiteren Folge unserer Lesung. Ich bin Lothar Bauer-Ochse und danke für Ihr Interesse und wünsche weiter anregende Radiostunden mit hr2 Kultur.